ist so groß, dass die Vergebung darauf oder die Erlösung von dieser Schuld, das bedeutet die Befreiung von dieser Schuld der Rebellion gegen Gott, ist nur aus Gnade möglich. Und das wird ja auch hier angedeutet, Jesus füllt Mitleid. Liebe Geschwister, dieses Bild wird sehr oft in der Schrift verwendet, zum Beispiel Jesaja 53. Schon in den Prophezeiungen, die Propheten sahen das, es wird der Messias kommen, der die Schuld tragen wird. Beachten wir, wie teuer Gnade ist, denn Gnade bedeutet, dieser riesige Schuldberg, den ich versucht habe, für uns allen zu zeichnen, und ich glaube, ich bin dem immer noch nicht nachgekommen, weil die Schrift dann noch ernster und noch strenger wird. Dieser riesige Schuldberg wird in der Wiedergeburt vom Sünder genommen und wird von Jesus getragen. Wenn Jesus sagt oder wenn Jesus Mitleid hat, dann ist es nicht einfach so dahergesprochen. Wenn Jesus jemanden vergibt, dann nimmt er seine Schuld und sagt, dafür werde ich leiden. Und ich habe eine Aussage dazu gefunden bei Spurgeon, der darüber nachgedacht hat, wie sehr Christus eigentlich gelitten hat oder wie teuer wir erkauft sind. Und er schreibt, aber schaut auf die Gliedmassen des Heilands, wie sie zittern. Als das Kreuz aufgerichtet wurde, wurde jeder Knochen ausgerenkt. Wie er weint, wie er ächzt und stöhnt. Nein, hört vielmehr, wie er zuletzt im Todeskampf ruft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? O Sonne, kein Wunder, dass du deine Augen verschlossest und einer solch grauenvollen Tat nicht länger zusehen konntest. O ihr Felsen, kein Wunder, dass ihr zerschmolzet und eure Herzen vor Mitgefühl zerrisset, als euer Schöpfer starb. Nie hat ein Mensch so gelitten wie dieser. Sogar der Tod selbst ließ sich erweichen, aus den Gräben entstanden viele auf und kamen in die Stadt Jerusalem. Das war jedoch nur das äußere Geschehen. Glaub mir, Brüder, was im Inneren unseres Heilands geschah, war noch viel schlimmer. Was unser Heiland an seinem Körper ertrug, war nichts im Vergleich zum Leib seiner Seele. Wir können nicht ermessen, was er innerlich erlitt. Stellt euch für einen Moment vor, um einen häufig von mir gebrauchten Vergleich zu zitieren. Stellt euch einen Menschen in der Hölle vor und nehmt an, seine ewige Strafe könne konzentriert in einer einzigen Stunde über ihn gebracht werden. Und dann stellt euch vor, diese Qual könnte multipliziert werden mit der unzählbaren Zahl aller Erlösten. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, welche gewaltige Summe an Qualen alle Gläubigen durchmachen müssten, wenn sie in alle Ewigkeit bestraft würden? Bedenkt, dass Christus eine Strafe erleiden musste, die der Summe aller ewigen Höllen eines jeden Erlösten sprach. Ich kann diesen Gedanken nicht besser ausdrücken, als mit diesen oft zitierten Worten. Es war, als würde die Hölle in einem Kelch gegossen. Er nahm ihn und mit einem schrecklichen Schluck der Liebe verschlang er die Verdammnis bis auf den letzten Tropfen. Für die Seinen blieb somit nichts von den Qualen und Leiden der Hölle übrig. Ich sage nicht, dass er das Gleiche ertrug, sondern etwas Gleichwertiges. Er leistete Gott Genugtuung für alle Sünden all der Seinen und brachte Gott folglich den entsprechenden Gegenwert für ihre gesamte Strafe dar. Könnt ihr nun die große Erlösung unseres Herrn Jesus Christus erahnen? Bedenkt, ich habe angefangen, es war Zustand mit Gott im Paradies, der Zustand wurde durch die Rebellion des Menschen zerstört und Gott ist gerecht und er erwartet Strafe für jede Sünde, für jede Rebellion, für jede Feindschaft. Und für alle Erlösten, die an Christus glauben, gilt, dass Christus da Sühne getragen hat. Es geht hier weniger um Vergebung, als dass Christus wirklich die Last dieser Schuld, Sühne, also Sühne bedeutet, ich zahle es für dich. Und wir wissen, wie oft in Gleichnissen und in vielen anderen Geschichten eigentlich von einer unzahlbaren Schuld die Rede ist. Denn die Strafe dafür ist eine Ewigkeit in der Hölle. Und diese Sühne wurde aber von Christus gebracht, einem völligen Lamm, so dass Gott versöhnt werden konnte. Beachte diese Beziehung zwischen Sühne, Versöhnung und auch Sohnschaft, Kindschaft mit Gott. Das ist die Grundlage unseres Heils. Liebe Geschwister, was kann uns größeren Trost geben, wenn wir diese riesige Last unserer Sünde nehmen, als das riesige Werk Christi? Wie sollen wir denn nur eine Sekunde bestehen, wenn wir auf uns selber schauen, auf unsere Liebe zu ihm, die so oft so schwach ist? Wir können nur auf das Werk Christi schauen und sagen, Herr, du hast mich reingemacht, du hast mich erkauft mit deinem kostbaren Blut. Und als Jesus zu ihm da sprach, beachtet, wie schnell das eigentlich ging, und er füllte Mitleid, streckte seine Hand aus und berührte ihn und er sagt zu ihm, ich will es, sei rein. 2. Korinther 5, 21 liefert zu diesem Prozess der Sühne eine gute Beschreibung. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Diesen riesigen Berg der Sünde wird auf Jesus getragen, der die Schuld, der diese Last wirklich trägt und bezahlt. Und uns wird aber seine Gerechtigkeit imputiert, also zugetan, hinzugefügt, so dass wir gerecht vor Gott sind. Nicht, dass wir es gerecht sind, nicht, dass wir es irgendwie nur verdient haben oder verdienen könnten oder diesem Genüge tun könnten, sondern einfach frei aus Gnaden, einfach, und diese Gnade wird uns einfach teilhaft, dich, so wie diesem Aussätzigen, der glaubte, er sagte, mein Heil ist in Jesus, er kommt zu Jesus, er ruft zu Jesus, und was macht Jesus? Jesus rettet ihn. Und genau dieses Heil findet dann statt. Denn was ist bei diesem Aussätzigen passiert? Vers 42, und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Das verlorene Paradies wurde für diesen Aussätzigen wiederhergestellt. Paradies, noch einmal zur Erinnerung, ist das Bild der Gemeinschaft mit Gott. Diese wurde zerstört durch den Sündenfall. Und der Aussätzige konnte keine Gemeinschaft mit Gott haben. Es kam überhaupt nicht in Frage, dass er auch nur in die Nähe des Tempels kommen könnte. Selbst die Heiden könnten sich besser dem nähern. Und jetzt plötzlich ist die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Für einen Aussätzigen, wenn er wieder gesund wurde, er musste sich dem Priester zeigen. Der Priester bestätigte diese Heilung und ab diesem Moment war er wieder vollwertiges Teil des Volkes Gottes. Bedenken wir, welche Segnungen hier drin sind. Der Tempel symbolisiert den Zugang zu Gott. Und wir wissen, dass das Alte Testament da sehr intensiv und sehr ausführlich, wirklich in vielen Kapiteln, wenn man sie liest, könnte man sich fast langweilen und denken, wieso ist das so umständlich beschrieben, das macht der Priester und diese Tiere soll er schlachten und so und dieses und so weiter. Und dann darf er das doch nur einmal im Jahr machen, weil das Alte Testament nur davon redet und sagt, so wie es jetzt hier funktioniert, es ist nur ein Bild auf die zukünftige Versöhnung, auf diesen zukünftigen Tempel, der in den Herzen der Gläubigen gebaut wird. Das alles war nur ein Bild dafür und die Gläubigen Israels konnten das damals schon erfassen, denn sie sahen überall die Unvollständigkeiten dieses Modells. Sie mussten überall schon erkennen, wir können eigentlich nur aus Gnade ein Bundesvolk Gottes bestehen. Aber wir in der Gemeinde, uns wurde das offenbart in Jesus Christus, denn wir können die Bibel aufschlagen und wir sehen, wie Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich nahm und für diese litt und strafte. Und deswegen können wir aus Glauben gerecht werden vor Gott. Johannes 14, 23 drückt dieselben Gedanken mehr aus dieser Blickwinkel der wiederherstellten Gemeinschaft mit Gott aus. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was sagt dieser Vers? Wo ist der Tempel Gottes? Der Tempel Gottes, bedenken wir, ist der Ort, wo sich Gott aufhält. Salomo, als er den Tempel baute, musste eingestehen, es kann ja gar nicht sein, Herr, betet er zu Gott, dass du in einem Haus wohnst, du kannst doch gar nicht reinpassen. Und er kannte, das kann nur ein Bild sein. Ein Gläubiger erkennt, dass der Tempel Gottes in seinem Herzen gebaut wird. Und die Gemeinschaft mit Gott, die ist möglich, weil der Heilige Geist in unser Herz einzieht. Und das geschieht im Prozess der Wiedergeburt. Aus einem Sünder wird eine neue Kreatur. Und diese neue Kreatur ist ein Tempel Gottes. Und der Heilige Geist wohnt in ihm. Er ist ein Pfand seiner Verheißung für die Zukunft. Ich denke, Bruder David wird das noch ausführlicher erklären. Aber mir ist vor allem dieser Gedanke wichtig, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich. Selbst der frömmste Israelit konnte nur einmal im Jahr darauf warten, dass ein fehlender Priester erst für sich opfert und dann noch für Gott, für das Volk opfert, damit die Versöhnung hergestellt wird. Liebe Geschwister, wenn uns die Last der Sünde quält, dann dürfen wir jetzt Buße tun. Wir dürfen das jederzeit. So wie ich das versucht habe zu erklären, weil jetzt könnte einer einwenden und sagen, ja, ich habe vor meiner Wiedergeburt Gott nicht völlig gelebt und nach meiner Wiedergeburt Gott liebe ich auch nicht immer völlig. Hat sich denn überhaupt etwas geändert? Liebe Geschwister, ja, der Zugang zu Gott ist uns jetzt offen. Wir dürfen jederzeit diesen Priester anrufen. Und das hat Luther sehr schön ausgedrückt in vielen seiner Werke, wo er immer wieder das betont, ein Christ lebt in ständiger Buße. Wir können einerseits ständig wir müssen doch nur die Bibel anmachen und wir sehen überall so viele Dinge, wo wir nicht nachkommen und sagen, und das Einzige, was uns bleibt, Herr, sei mir Sünder gnädig, vergib mir das. Und das fällt uns oft so leicht, das zu sagen, weil wir einfach wissen, wir haben einen wunderbaren hohen Priester, der uns vergibt, der uns heiligt, der uns reinigt, einfach durch die Gemeinschaft mit ihm. Beachtet bitte an dieser Stelle, dass diese Gnade, diese unglaublich wunderbare Gnade, dass ein armer Sünder selig wird aus Gnaden, das kann der natürliche Mensch nicht ertragen. Beachtet zum Beispiel, dass Kain großen Anstoß und groß mit Hass erfüllt wurde, als er sah, dass Gott das Opfer Abels gnädig ansah. Er konnte es nicht ertragen, dass Gott sich erbarmte über Abel. Beachtet, wie sehr Pharaos Herz verhärtet wurde, als Gott sich über sein Volk erbarmte und dieses rettete. Oder beachtet, wie sehr die Pharisäer sich Anstoß nahmen und sich empörten und Jesus sogar zum Tode verurteilten, als sie sahen, dass Jesus sich über Sünder und Zöllner und Prostituierte erbarmt. Das ist das gefährlichste oder eindrucksvollste an Gnade, dass wir Menschen sie nicht ausstehen können. Wir wollen doch noch ein paar unserer eigenen Werke dazustehen. Aber ich, Herr, ich. Und in dem Moment, wo wir ich rufen, sind wir schon wieder Götzendiener, denn wir sehen uns zuerst. Und das ist das Problem. Und die ganze Heilsgeschichte der Bibel ist voll davon, wie Gott gnädig ist, den größten und schlimmsten Sündern. Beachtet, dass er aus dem schlimmsten Sünder den größten Apostel gemacht hat. Ein Sünder, der es wirklich zugegeben hat, der Christen gezwungen und gefoltert hat und viele Christen gezwungen hat zu lästern. Das bedeutet, Jesus zu lästern. Solche groben Sünden hat Paulus gemacht und Jesus erbarmt sich wieder für ihn und Saulus wird eine neue Kreatur, sodass er sogar anders genannt wird, nämlich Paulus. Und er wird einer der größten Apostel für Jesus Christus. Aber beachtet, wie sehr die Juden, als sie das sahen, gequollen haben und in jeder Zeit eigentlich töten wollten. Die Apostelgeschichte beschreibt das immer wieder, wie die Juden verschiedene Anschläge planten, um Paulus zu töten. Sie konnten es nicht ertragen, dass Gott sich erbarmt über Sünder. So, und das ist das Schlimmste, dass der natürliche Mensch Gnade hasst. Der natürliche Mensch versucht auch noch etwas anderes. Stellt euch einfach die Freunde vor, dieses Aussätzigen. Sie würden auf den Aussätzigen schauen und sagen, diese Aussätzigen lebten oftmals zusammen und plötzlich kam der eine nicht mehr zurück. Das war nämlich dieser, der zu Jesus kam. Er kam nämlich nicht mehr zurück in sein Asyl. Er ging zum Volk und er verhielt sich nicht unbedingt so, wie Jesus es sich von ihm wünschte, aber er erzählte überall von Jesus. Er war wirklich verändert. Und die anderen Aussätzigen dachten sich, eigentlich wollen wir das auch. Aber zu Jesus, ob er uns helfen wird, das wissen wir nicht. Und statt zu Jesus zu fliehen und um Gnade zu flehen, sagen sie, lass uns doch mal zu einem Trick greifen. Lasst uns doch unsere Haut, diese Kranke, gesund streichen. Und so tüfteln sie sich eine Farbe aus und streichen sich gesund. Und vielleicht kommen sie sogar beim Priester durch, der nicht so genau geguckt hat. Und sie werden wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Aber vor wem können sie sich nicht verstecken? Sie können sich nicht vor Gott verstecken. Und was ich damit sagen möchte, ist, die Gefahr ist auch, nicht nur an der Gnade sich Anschluss zu nehmen, was ich sagte, sondern auch, die Wiedergeburt zu heucheln und es mit dem Fleisch zu versuchen. Auch das ist ein Thema, das Paulus oft aufnahm. Und er versuchte immer wieder, Leute zu enttarnen, die eine fleischliche Heiligkeit vorspielen wollten, die nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, wo es nicht darum ging, wirklich rein vom Aussatz zu sein, wirklich die Verbindung mit Gott wiederhergestellt zu haben, sondern wo es darum ging, sich zu tünchen, sich weiß zu streichen. Beachtet auch, was Vers 42 uns für eine wunderbare Verheißung sagt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Wer hier heute keine Heilsgewissheit hat, weil die Sünde ihn erdrückt, ich möchte dich bitten, blicke auf zu Jesus, sehe das Wunder und du wirst es einfach erleben. Du kannst nichts für dich beanspruchen. Du musst sehen, dass Jesus dich völlig frei macht, ohne jeglichen Anspruch. Gnade kann nur dann Gnade sein, wenn wir sie nicht beanspruchen können. Wenn wir auch nur irgendetwas geltend machen wollen, dann wird es nicht funktionieren. Und sehr schön ist es ausgedrückt, deswegen habe ich ja am Anfang ein Lied zitiert und ich möchte nur jeden ermuntern, wer sich mit diesem Thema näher befassen möchte, dann nimm einfach unser Liederbuch und er wird so viele Lieder finden, die genau von diesem Wunder der Errettung allein aus Gnaden sprechen. Zum Beispiel, O ich armer Sünder, es ist wahr, ich bin's. Wer mein lieber Heiland, keine solchen Sinns, dass er meine Seele gar nicht lassen kann. Er hat seine Gnade längst von mir getan. Nun, ich will mit Freuden sehen, was er tut. Wie er mir wird helfen, weil er doch nicht ruht, bis er mir kann halten seinen teuren Eid, dass ich noch soll werden, seine ganze Freud. Wenn ich daran denke, so verschwindet mir Furcht und Angst und Zweifel, ich vergehe schier. Herr, vor Freud und Hoffnung über meinem Glück, so wie über deinem künftigen Liebesblick. Amen.